Ja, ich begrüße Sie also mit immerhin 3 Minuten Verspätung zu einer ganz schwierigen Vorlesung, nämlich der Vorlesung, in der es gleichsam um die andere Seite im Kalten Krieg geht. Ich sage bewusst andere Seite, weil ich habe das damals eben auf der westlichen Seite erlebt. Und ich habe auch nie das Gefühl verloren, dass der Marxismus, von dem auf der anderen Seite der Rede war, ein anderer war, als er auf dieser Seite die Rede war. Also von da aus habe ich hier immer noch das Gefühl, mich auf überwiegend fremdem Terrain zu bewegen. Die Situation war, das war Bronfenbrenner, der das auf die Formel gebracht hat, wie nach dem Augsburger Religionsfrieden, so dass eben die Welt eingeteilt war in 2 Blöcke und es war zwar nicht die Religion, um die es ging, sondern die Ideologie, also cuius regio, eius ideologia, müsste man korrekterweise schreiben. Aber es war so, dass die Philosophie eben in diese Aufteilung der Welt einbegriffen war und die Fragen etwa der Auseinandersetzung zwischen Marxismus und Liberalismus oder Marxismus und konservativen Positionen, also zwischen Osten und Westen, wie es dargestellt wurde, als eine Frage der Systemkonkurrenz aufgestellt wurde. Und damit war es eben auch klar, dass es im Westen so etwas wie einen westlichen Marxismus geben sollte. Die Formel stammt meines Wissens rückblickend von Perry Anderson. Andererseits war es auch klar, dass Marxismus nach der Oktoberrevolution eine Sache der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Sowjetunion selber war, wobei das Verhältnis von Partei und Staat dann schon zu den komplizierteren Fragestellungen gehörte, womit unmittelbar das Konzept einer marxistischen Orthodoxie, das schon Karl Kautsky bedient hatte in der Auseinandersetzung mit den Revisionisten, also Eduard Bernstein und anderen, eine neue und sehr viel schärfere Bedeutung annahm. Denn diese Orthodoxie war jetzt nicht mehr nur eine erklärte eines führenden Parteiintellektuellen und Herausgebers der Parteizeitung. Insofern war es ja auch nicht nichts, wenn Kautsky von Orthodoxie sprach, sondern das war jetzt eine Position und eine Unterscheidung der Staatsmacht, in der die Kommunistische Partei der Sowjetunion die führende Rolle beanspruchte. Diese Situation ist nun in Verbindung zu bringen mit der generelleren Problematik des Verhältnisses von Marxismus und Philosophie. Natürlich kann man da auch Stunden drüber reden, aber ich versucht es auf 3 Punkte zu verdichten. Erstens das Engelsproblem. Man kann ja sagen, das finden Sie auch in der Literatur, der Marxismus ist eigentlich ein Engelsismus. Friedrich Engels hat sich in den späten 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts vor dem Problem gesehen, die eigene und marxische Position in einer Weise zu systematisieren und zu popularisieren, das geht Hand in Hand, die in der Auseinandersetzung um die Orientierung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und darüber hinaus der sich dann gründenden Zweiten Internationale geeignet war, eine tragfähige Grundlage zu bieten. Das waren die fragmentarisch ja nur veröffentlichten oder die wenigen, muss man sagen, veröffentlichten Schriften von Marx so nicht. Das Kapital enthielt keinen solchen Orientierungsrahmen für eine spezifisch marxistische Politik. Und der 18. Brumaire des Louis Napoleon, seine wichtigste politische Schrift, wo man so etwas wie eine Kritik der Politik finden kann, enthält auch nicht so etwas wie eine umfassende Positionierung in Fragen von Staat und Politik. Das Engelsproblem ist dann gleichsam von Kautsky gelöst worden, indem er, andere haben dazu beigetragen, Plechanow in weniger dogmatischer Weise Labriola, dass eben so etwas wie ein orthodoxer Marxismus als Grundlage der Orientierung der internationalen Sozialdemokratie geschaffen wurde. Nun trat das Lenin-Problem auf. Es ging jetzt nicht mehr nur darum, für diese internationale und die sozialdemokratische Partei angesichts von Ideologen, die dann später in die Vorgeschichte des deutschen Nationalsozialismus hineingehören, wie Eugen Düring, eine klare Orientierung und Abgrenzung zu bieten. Es ging erstens darum, dass die Sozialdemokratische Internationale in der Frage der Orientierung auf die proletarische Revolution zweifelhaft zu werden begann. Und zweitens ging es darum, dass auch innerhalb der Minderheit, die an dem Gedanken einer proletarischen Revolution noch ernsthaft festhielt, sich allerlei eigentümliche philosophische Gedanken breit machten. Also im Fall von Bogdanow, wirklich führender Kopf der linken Bolschewiki, war es die Philosophie des Empiriokritizismus, Mach und Arvenarius als zugespitzte Fortsetzer des Positivismus im Sinne eines epistemologischen Positivismus und als Vorläufer dessen, was in der Philosophie des 20. Jahrhunderts dann der Wiener Kreis geworden ist. Und das war, denke ich, nicht nur, sagen wir mal, aus Gründen der Idiosynkrasie und weil er zufällig Zeit hatte, für Lenin, also Wladimir Iljitsch, ein Problem, weil er sah darin die Kohärenz, den Zusammenhalt und auch die gemeinsame Orientierung der Bolschewiki gefährdet. Und diese Problematik, wie kann nicht nur, wie Engels das Problem hatte, überhaupt der Marxismus um eine Philosophie ergänzt werden, die dann möglichst nah an seinem wissenschaftlichen und politischen Kern bleibt, sondern wie ist es möglich, tatsächlich in den, ich denke, unvermeidlichen Auseinandersetzungen unter den in einer revolutionären Partei organisierten, tatsächlich philosophische Kriterien zu erarbeiten, etwa das Kriterium des Materialismus oder das Kriterium der Dialektik, mit denen dann diese Streitfragen verbindlich entschieden werden können. Man kann also sagen, im Übergang vom Engelsproblem zum Leninproblem kommt zum Problem der Orthodoxie, das Problem, ja, man kann fast sagen, der Inquisition hinzu, nämlich der Entscheidungskriterien und Verfahren, mittels derer Streitfragen entschieden werden können. Und darauf reagiert dann meines Erachtens Anfang der 20er Jahre die Korsch-Problematik, die sich als solche durchaus auch in Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein findet. Wenn es denn so ist, dass es darum geht, den Marxismus um eine Philosophie zu ergänzen, Engels Problem, diese Philosophie mit einem Unterbau an Entscheidungskriterien und Entscheidungsverfahren, die dann auch operabel sind, zu versehen, mit denen man dann in zeitgenössischen Debatten sich auch orientieren und entscheiden kann, dann kann das doch nicht sein, dass das eine Aufgabe sozusagen von Amtsträgern ist. Was qualifiziert die Amtsträger, solche intellektuellen Fragen zu entscheiden? Sondern es bedarf es der Ausarbeitung nicht nur einer marxistischen Philosophie als Weltanschauung und einer Reihe von Schibboleths, an denen sich dann Streitfragen entscheiden lassen, sondern bedarf es tatsächlich der Ausarbeitung einer marxistischen Philosophie als auf Marx und Engels sich stützende, aber diese zusammenfassende, weiterführende Philosophie als ein diskursiver Raum. Das ist die Aufgabe, die Korsch in Marxismus und Philosophie sehr scharfsinnig und klarsichtig entwickelt hat, die in gewissem Sinne auch, denke ich, Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein zugrunde liegt und die dann historisch später der Ausgangspunkt dessen geworden ist, was dann in der Zeit des Kalten Krieges der westliche Marxismus wurde. Denn innerhalb der Sowjetunion ist diese Debatte durch die Wende, die nachleninische, durch den Kriegskommunismus, Verbot der Fraktionierung, Verbot also der offenen Debatte innerhalb der Partei und dann durch die Stalinisierung der bolschewistischen Partei der Sowjetunion, der kommunistischen Partei der Sowjetunion, erstickt worden und ersetzt worden zunächst mal durch die Bucharin-Deborin-Frage, die einfach sich auf das Verhältnis von Ökonomismus und Politizismus repräsentiert durch die Eigenständigkeit der Ökonomie als Wissenschaft oder die Notwendigkeit der philosophischen Parteilichkeit als Grundlage. Das waren die jeweiligen Positionen von Bucharin und Deborin, was die sowjetische Philosophie schwer erschüttert hat. Da gibt es mehrere gute Sammlungen, die das dokumentieren. Oskar Negt hat eine davon bei Sokap herausgegeben. Es gibt ein René Zapata in Frankreich, das ist, glaube ich, die beste Sammlung über die philosophischen Kämpfe in der Sowjetunion. Und es gibt von Wilhelm Görd eine auch ganz brave Aufsatzsammlung, die über diese Debatten informiert. Stalin und sein schließlicher Chefphilosoph, denn Stalin hatte da durchaus wechselnde Bündnisse eingegangen, Mitin, haben dann dieser Frage eine Lösung zugeführt, indem sie die Systematik ausgearbeitet haben, nach denen der Marxismus-Leninismus, wie es dann hieß, also Stufen waren, die Einführung des Gedankens des Leninismus in den Sverdlovsk-Vorstellungen, in den Sverdlovsk-Vorstellungen von Stalin, Anfang der 20er Jahre schon, mit der These, dass der Leninismus der Marxismus unserer Epoche sei, was natürlich dann dazu führte, dass man den Marxismus nicht mehr studieren musste, sondern den Leninismus konstruieren. Das wurde dann gewissermaßen als problematisch erkannt, weil damit der Marxismus den anderen überlassen wurde. Und das hat man dann korrigiert und eben den Anspruch des Marxismus-Leninismus. Ich meine, in meiner Generation gab es dann noch Fortsetzungen. Ne? Marxismus-Leninismus, Mao Zedong-Ideen oder Marxismus-Leninismus, Mao Zedong-Ideen, Juche, Kim Il-sung-Ideen. Aber der Grundgedanke war eben der Marxismus des Kapitals und wie Engels und Kautsky ihn philosophisch artikuliert hatten, gehört dem 19. Jahrhundert, gehört dem Konkurrenzkapitalismus an und in der neuen Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution muss alles ganz neu gemacht werden, was natürlich eine Riesenproblematik aufwirft. Aber die Bucharin-Deborin-Frage erledigt. weil es wird jetzt ein Gesamtkonstrukt gebaut, das besteht aus dem dialektischen Materialismus, der dann auch die Philosophie des Marxismus-Leninismus ist, und dem historischen Materialismus als dessen zentrales Werk, das Kapital von Marx. Ich sage das auch, jetzt auch mal bewusst ausgegeben wird, weil wenn man das Werk gelesen hat und die Galaten das gelesen, dann weiß man, dass das nicht zutrifft. Also die, auch Engels hat sich da sehr zurückgehalten, und die Vorstellung, dass das Kapital eine Anwendung der Konzeption des historischen Materialismus auf die bürgerliche Ökonomie oder auf die Epoche der bürgerlichen Gesellschaft ist, hält also einer einigermaßen aufmerksamen Kapitallektüre überhaupt nicht stand. Aber das war damit festgeschrieben, und damit war die Frage, Rolle der Philosophie, Rolle der Ökonomie durch Aufteilung in ein solches relativ klassisch gebautes philosophisches System geklärt. Und es war zugleich die Frage geklärt, wer in letzter Instanz entscheidet, was die Orthodoxie ist. Nämlich, das war die führende Partei. Und in der führenden Partei war es nun auch wieder klar, wer da entscheidet, das war der Generalsekretär, Josef Stalin. Also so wird in einer Zuspitzung der Debatte über die Grundlagen der Philosophie letzten Endes der Personenkult, nicht weil er Personenkult ist, sondern weil er hier die Lücke füllt zum zentralen Baustein einer ganzen, eines Verhältnisses von Marxismus und Philosophie. Und darin liegt natürlich genau das Problem. Erst an dieser Stelle möchte ich dann doch noch mal kurz auf Georgi Lukács de Szeged oder Georg von Lukács eingehen. Also Georg Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein, wo er seine Aufsätze aus der Revolutionszeit, also man kann sagen von 1917 bis 1923, war in Europa Revolution, auch in Ungarn, da war er ja Volkskommissar für Bildung. Und in dieser Zeit hat sich auch Lukács dem Korsch-Problem gestellt und die Frage aufgeworfen, wie ist philosophisch die revolutionäre Orientierung auf der Grundlage des Marxischen und Engelschen Werks zu begründen? Und interessant, vergessen, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, hätte ich tun sollen. Es gibt auch ein Buch von ihm von 1924, gleich im Anschluss, Lenin über den Zusammenhang seiner Gedanken. Das heißt, parallel zu Stalin, der da auch 23 oder 24 mit den Swarovska Vorlesungen anfängt, gibt es noch die obskure Anekdote, dass das in Wirklichkeit irgendein Dozent aus Wladiwostok gewesen sei, der eben sein Manuskript zugeschickt hätte, und Stalin hätte das dann sich angeeignet. Ich habe das nicht, bisher noch nicht finden können, wo das genau steht. Aber es gibt gute Gründe. Ich habe auch ein paar kundige Kollegen gefragt, anzunehmen, dass Stalin nicht ohne Not was selber schrieb. Aber er war eben sehr klug darin, sich auszusuchen, wen er schreiben ließ und was er davon übernahm. Gut, also parallel zu Stalins Versuch, sozusagen philosophisch die Figur und die historische Rolle Lenins auf den Begriff zu bringen, hat das auch Lukács versucht. Und übrigens parallel zu Stalins abschließender Systematisierung im kleinen Lehrgang der Geschichte der Bolschewiki, wo dann der berühmte Anhang über Marxismus-Leninismus mit Diamat und Histomat zu finden ist, was dann die definitive Darstellung marxistischer Philosophie für ganze Generationen gewesen ist, an der man sich dann auch durchaus kritisch abarbeiten sollte, aber jetzt nicht in dieser Vorlesung. Da parallel hat Henri Lefebvre versucht, den sozusagen post-leninschen Marxismus auf den Begriff zu bringen. Unter dem Titel der dialektische Materialismus von 1939, also etwa parallel zu der stalinischen Ausarbeitung. Gut, Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein. Ich denke, man kann hier drei Gedanken ins Zentrum rücken. Das ist ein reicheres Werk, aber erstens der Gedanke der Verdinglichung als die spezifische Entdeckung von Marx, gestützt auf das Fetischkapitel, aber das Fetischkapitel loslösend von der Wertformanalyse, die es systematisiert und rekapituliert, als notwendige Bewusstseinsform und Selbstdarstellungsform, Form der Ideologie, kann man auch sagen, der modernen bürgerlichen Gesellschaft. Wobei das Problem ist, dass diese Notwendigkeit bei Lukács als total erscheint, sodass er große Schwierigkeiten hat, dass demgegenüber das zugerechnete revolutionäre Bewusstsein des Proletariats zu begründen. Er kann das nur unter Aufnahme einiger Überlegungen vom jungen Marx, die dann auch schon bekannt geworden waren, indem er so etwas wie eine Dialektik der Nichtigkeit entfaltet. Das Proletariat wird in seinem Sein sozusagen auf nichts gestellt. Und indem es in dieser Weise vernichtet wird, wird es fähig, das Ganze, das es vernichtet, kritisch zu sehen. Und deswegen kann man dem Proletariat im Bewusstsein zurechnen, diese Kategorie übernimmt Lukács von Max Weber, dass eben dieses Ganze, die Herrschaft des Kapitals, die hier in dieser Weise totalisierend gedacht wird, und das ist dann für große Teile des westlichen Marxismus auch prägend geblieben, kann von diesem Punkt der absoluten Vernichtung aus dann durchbrochen werden. Und umgekehrt ergibt sich dann positiv daraus, dass das revolutionäre Bewusstsein und die revolutionäre Praxis das Selbstbewusstsein des Proletariats sind, das in seiner revolutionären Praxis überhaupt erst zu sich selbst findet und ein positives Sein entfaltet. Also man ist erinnert, und ich glaube nicht zufällig, an den Anfang der hegelischen Logik, wo das Sein ins Nichts zurückfällt und dann aus dem Nichts glorios bis zum göttlichen Sein des Geistes aufsteigt. Wie gesagt, das war der Ausgangspunkt des westlichen Marxismus. Die zweite Arbeit von Lukács, die ich hier ansprechen will, das erste ist natürlich zur Erinnerung an die Vorgeschichte. Das war in den 50er Jahren auch wahrscheinlich ziemlich vergessen. Jedenfalls, als ich Anfang der 60er Jahre in Kiel versucht habe, Hand zu legen auf ein Exemplar von Lukács' Geschichte und Klassenbewusstsein, ist es mir nicht gelungen. Ich habe mir das dann in Paris auf Französisch gekauft, ne, weil deutsche Exemplare waren mir nicht bekannt. Und das ist, glaube ich, ganz charakteristisch für die Situation auch schon in den 50er Jahren gewesen. Aber Lukács war mit einem anderen Werk in den 50er Jahren prägnant präsent, nämlich mit der Zerstörung der Vernunft. Ich habe Ihnen da aus dem Anfangskapitel ein Zitat rausgesucht. Betrachtet man die deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts, so kann man sich auf jeder Etappe von der Wahrheit und Richtigkeit der leninschen Feststellung überzeugen, nämlich dass der Kampf der Neuzeit der Kampf um die Nation sei. Der Kampf um die nationale Einheit beherrscht in der Tat die ganze politische und ideologische Entwicklung Deutschlands im 19. Jahrhundert. Also das Problem der kapitalistischen Modernisierung und die soziale Frage da auch eine Rolle gespielt haben, ist hier ausgeblendet. Und die besondere Form, in der diese Frage schließlich ihre Lösung fand, gibt der ganzen deutschen Geistigkeit von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an bis heute ihr besonderes Gepräge. Richtig ist sicherlich, dass die nationale Frage in Deutschland eine ganz große Rolle gespielt hat, so wie auch in Italien. Aber dies aus dem Munde eines dezidiert marxistischen Philosophen ist schon ein Stück weit eine Überraschung. Und das wird dann auch noch zugespitzt. Das ist einfach die Folge des Zitats. Hierin liegt die prinzipielle Eigentümlichkeit der deutschen Entwicklung. Und es ist leicht ersichtlich, wie diese Achse, um die sich alles dreht, nichts weiter ist als eine Folge der verspäteten kapitalistischen Entwicklung Deutschlands. Das ist schon ziemlich vereinfacht. Also schon bei Marx und Engels gibt es immerhin auch den 30-jährigen Krieg. Und der hat mit der deutschen Misere Entscheidendes zu tun. Die Niederlage des Bauernkrieges, der Bauernaufstände, der Bauernrevolution in Deutschland. Diese beiden Elemente sind hier völlig ausgeblendet. Die anderen großen Völker des Westens, besonders England und Frankreich, haben ihre nationale Einheit schon unter der absoluten Monarchie erreicht. Das heißt, die nationale Einheit war bei ihnen eines der ersten Resultate der Klassenkämpfe zwischen Bürgertum und Feudalismus. Dagegen muss in Deutschland die bürgerliche Revolution diese nationale Einheit erst erkämpfen, erst ihre Grundsteine legen. Was ich hier in den Vordergrund rücken möchte, ist erstens natürlich das völlige Verschwinden der Klassenfrage hinter der nationalen Frage. Außer, dass das Bürgertum an die Macht kommen muss, ist hier von Klassen keine Rede mehr. Und zweitens der geschichtsphilosophische Duktus. Also an die Stelle einer Analyse der Widersprüche, Reproduktionsprozesse, Formen der modernen bürgerlichen Gesellschaft und der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise treten hier geschichtsphilosophische Theoreme relativ einfacher Machart. Und die Auseinandersetzung mit der Entwicklung der deutschen Philosophie im 19. Jahrhundert, wo in der Tat zu konstatieren ist, dass noch die Hegelschule, jedenfalls die Hegelschüler geblieben sind, 1848 mit der demokratischen Revolution waren, wenn sie auch sich wahrscheinlich nur auf eine konstitutionelle Monarchie hätten einlassen wollen, aber das war ja Bestandteil des Bündnisbogens, der die 1848er Revolution getragen hat, sich dann in den 50er, 60er, 70er Jahren in der Tat nationalkonservative bis nationalchauvinistische Formen der Philosophie durchgesetzt haben, in denen es nur noch um die nationale Frage ging, in der die demokratische Frage, die soziale Frage und so weiter, dieser alle untergeordnet wurden. Und das wird von Lukács einfach nur auf die Verspätung der Einführung des Kapitalismus in Deutschland zurückgeführt. Und das ist schon eine ungeheuerliche Vereinfachung. Ich wollte noch mal allgemein darauf hinweisen, welche Bedeutung diese Problematik von Pluralität und Spaltung im Marxismus gehabt hat. Man muss sich da, glaube ich, klar machen, das ist jetzt nochmal ein Schritt zurück aus dieser Nachzeichnung der stalinschen Perspektive, dass die Verbindung von Marxismus und Arbeiterbewegung von vornherein eine komplizierte Angelegenheit gewesen ist. Also es ist weder so, dass es da eine Einheit von Marxismus und Arbeiterbewegung gegeben hat, die amerikanische Arbeiterbewegung, die südeuropäische Arbeiterbewegung waren nicht marxistisch, und sind es auch großenteils nicht geworden. Es gab aber auch unterschiedliche marxistische Positionen. Ich habe vorhin zwar betont, dass, sagen wir mal, Labriola, Plechanow, Kautsky auch in internationaler Korrespondenz sozusagen daran gearbeitet haben, so etwas wie einen Marxismus der revolutionären Sozialdemokratie auf den Weg zu bringen. Aber wenn man sich ihre Philosophie näher anguckt, dann war das schon recht unterschiedlich. Man kann auch sagen, Lateinamerika kommt dazu mit Mariátegui, später, sehr viel später, Amílcar Cabral als afrikanischer Marxist. Und diese unterschiedlichen Ausgangspunkte schlagen sich auch eigentlich in einer Pluralität von Marxismen nieder. Und in dem Moment, wo wirklich die Frage des Verhältnisses von Marxismus und Philosophie und die Frage des Verhältnisses von Marxismus und revolutionärer Partei ernsthaft gestellt wird, ist es von vornherein so, dass wir unterschiedliche Positionen haben. Ich will hier nur die Differenz des Deutschen zum Austromarxismus andeuten, der eben schon sich, die eben sich schon Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Die Dritte Internationale hat dann beansprucht, den Marxismus für sich zu monopolisieren, indem sie zunächst den Leninismus und dann den Marxismus-Leninismus in der stalinischen Fassung propagiert hat. Aber auch dadurch ist der Prozess nicht zum Stillstand gekommen, dass es oppositionelle, dissidente und alternative Marxismen gegeben hat. Trotzki ist hier zu nennen, Thalheimer, Otto Bauer, also der sozusagen später Haupttheoretiker des Austromarxismus, Henri Lefebvre habe ich schon genannt, aber man könnte in China eben auch Mao Zedong sehen, der durchaus eigenständig an diese marxistischen Entwicklungen anknüpft. Das Komplizierte ist, dass diese versuchte Vereinheitlichung, die gescheitert ist, getragen wurde von der Kommunistischen Internationale als internationale Organisation, diese aber mit deren Stalinisierung zu einem Instrument der Sowjetunion geworden ist. Wohinter der Gedanke stand, der durchaus akzeptiert wurde in vielen kommunistischen Parteien, dass die Verteidigung der Sowjetunion eine strategische Aufgabe der kommunistischen Bewegung überall war. Konnte man darüber diskutieren, aber das wurde dann von Stalin im Zuge der Umgestaltung der Kommunistischen Internationale zum bloßen Instrument der jeweiligen sowjetischen Politik dann auch tatsächlich ruiniert und in den Kommunistenverfolgungen Stalins in den 30er Jahren innerhalb und außerhalb der Sowjetunion. Da sind ja ganze Parteiführungen, wie etwa die polnische, liquidiert worden. Die deutsche ist sozusagen auf dann eine Reihe von Figuren, die wir dann in der DDR erlebt haben, reduziert worden. Also da diese schreckliche Geschichte muss man hier mitdenken. Nach dem Krieg gibt es dann einen Sowjetblock, aber es gibt keine Kommunistische Internationale mehr. Die hat Stalin ja im Weltkrieg in seiner nationalen Wende, man kann fast sagen großrussischen Wende in der Sowjetunion, aufgelöst. Es wird neu geschaffen, eine Kominform, ein gemeinsames Informationsbüro, was dann auch nicht in Russland ist, sondern in Prag, was den Zusammenhalt der kommunistischen Parteien herstellen soll, was aber auch nicht wirklich gelingt. Sondern an die Stelle tritt tatsächlich das sowjetische Diktat, das dann meistens auch direkt überliefert wird. Und dann muss ich ja nicht ins Einzelne gehen. Die Niederschlagung der ungarischen Revolution, wo Lukas ja noch mal kurz Minister war, im sozusagen nationalkommunistischen Kabinett von Imre Nagy. Der Ausschluss Titos, vorher schon 48, und dann die Niederschlagung des Prager Frühlings in den 60er Jahren. Das sind gleichsam nur die Spitzen des Eisbergs einer repressiven Identifikation von marxistischer Orthodoxie und Nachfolge und Gefügigkeit gegenüber dem Sowjetmarxismus, wie das dann zwar polemisch, aber doch relativ treffend genannt worden ist. Allerdings, und das finde ich ist jetzt wichtig, und das ist eigentlich der Gedanke, den ich hier transportieren möchte, haben all diese Versuche der repressiv-administrativen und zum Teil auch terroristischen Vereinheitlichung nicht dazu geführt, dass es wirklich einen kohärenten Marxismus im Sowjetblock gegeben hat. So wie, und das ist die Balibar-These, der sozialistische Übergang eben nicht in einheitlicher Weise erfolgte und erfolgen konnte, sondern in jedem Land anders angestellt werden musste, weil man dort andere Ausgangsbedingungen, andere Kräfteverhältnisse, andere Subjekte hatte. Also der Sozialismus in Prag und der Sozialismus in Warschau und der Sozialismus in Ost-Berlin unterschieden sich wirklich. Nur hat man versucht, gewissermaßen mit vergleichbaren Strategien darauf zu reagieren, aber da hat man dann auch, also zum Beispiel in der Frage der Liquidierung der Kleinbauernschaft, ganz unterschiedliche Strategien verfolgt. Und dieses gilt meines Erachtens auch für die Philosophie. Und insofern kann ich da durchaus anknüpfen an das etwas eigentümliche Ding von Lukács mit der Betonung der nationalen Frage. Die Philosophie ist eben ein zentrales Element der jeweiligen nationalen Kulturen mit entsprechenden Verankerungen im Universitätssystem, in der akademischen Tradition, im akademischen Personal und so weiter und so fort. Und dieses zu transformieren geht überhaupt nur, indem man eben nicht irgendwie etwas Neues schafft, sondern tatsächlich das bestehende System transformiert. Und das Philosophiesystem, das in Prag bestand, und das Philosophiesystem, das an den Universitäten der sowjetischen Besatzungszone bestand, war eben ein verschiedenes. Sodass eigentlich zu untersuchen wäre, wie diese durchaus zusammenhängende Strategie der Stalinisierung und der Subalternisierung gegenüber der Sowjetunion vergleichbar mit der Durchsetzung eines sowjetkompatiblen Wirtschaftssystems, das dann unter dem Titel sozialistischer Übergang verhandelt wurde, wie das in den einzelnen Ländern spezifisch geschehen ist. Und das ist nach meinem Wissen noch nicht erfolgt. Es gibt jetzt durchaus schon deskriptiv interessante, etwa von Stefania Matthijs, hier zur Entwicklung in der DDR, Beschreibungen dessen, was in den Ländern wirklich passiert ist. Aber wie das dann seinerseits eine Umsetzung der sozusagen Blockvorgaben dann doch gewesen ist, das ist eben nicht untersucht worden. Und es gibt umgekehrt eben etwa von Wetter oder von Marcuse Untersuchungen zur Sowjetphilosophie als gewissermaßen dem hegemonialen oder durchzusetzenden Orientierungsrahmen. Aber wie das dann in Wirklichkeit umgesetzt worden ist, das ist dann eben nicht untersucht worden, sondern es ist nur untersucht worden, was in den verschiedenen Ländern wirklich geschehen ist. Der Zusammenhang, der ist meines Erachtens noch herauszufinden, aber erst so erschließt sich dann wirklich, was in diesen Ländern geschehen ist. In den 50er und 60er Jahren, die uns ja vor allem interessieren, will ich hier nur anekdotisch andeuten, dass Zhdanov, der tatsächlich dann der Chefideologe unter Stalin in dieser Zeit, also bis zu Stalins Tod gewesen ist, tatsächlich Philosophie und Wissenschaft unter dem Gesichtspunkt der Parteilichkeit, und zwar der Parteilichkeit im Sinne der bolschewistischen Partei und ihres Generalsekretärs, sozusagen gedanklich rekonstruiert hat, was dann in der Wissenschaft als Effekt den Lysenkoismus hervorgebracht hat, also den Versuch, tatsächlich parteilich feststellen zu wollen, was richtige biologische Forschungsergebnisse sind, was, glaube ich, nicht nur eine ungeheure Verschwendung, sondern auch tatsächlich Zerstörung in ökologischer Hinsicht, Hungersnöte und so weiter, also es kann das gar nicht schrecklich genug ausmalen, bedeutet hat und was im Westen trotzdem von den kommunistischen Parteien nachvollzogen wurde. Also auch die DDR hat brav Lysenkoismus gemacht, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber die Franzosen haben es nicht machen müssen, weil die hatten keine Farmen, die die KP beherrschte, keine Bauernhöfe, sondern die haben das sozusagen in der Philosophie und in der Theoriebildung nachvollzogen. Da gibt es die, finde ich, immer noch sehr lesenswerte Studie von Dominique Le Cour über den Lysenkoismus. Dass hier etwas gravierend in Unordnung war in diesem Neuaufbruch im Osten, kann man daran festmachen, dass nicht nur Lukács dann sozusagen in die Position des revolutionären Ministers geraten ist und dann anschließend kaltgestellt wurde, sondern man kann es auch, das war ja schon 1956, man kann es auch daran schließen, dass Leo Kofler, ein westlicher Exilmarxist, in die DDR nach Halle ging und sich 1950 schon gezwungen sah, in den Westen zu fliehen wegen dissidentischer, nicht orthodoxer Ansichten. Und auch Ernst Bloch, der zunächst einmal ja sozusagen aus dem Exil in die DDR gegangen war und dort eben versucht hat, tatsächlich ein unabhängig marxistisches Philosophiestudium aufzubauen, dass er sich auch gezwungen sah, in den Westen nach Tübingen auszuweichen. Angesichts dieser Entwicklung haben die linken und marxistischen Intellektuellen im Westen lange Zeit eher stillgehalten. Also noch von 1947 gibt es Äußerungen von Marcuse und Horkheimer, dass man sich dazu eben nicht verhalten will, um nicht mit den ganzen Antikommunisten ins selbe Horn zu tuten. Herbert Marcuse, als durchaus ja führender Vertreter der kritischen Theorie, allerdings seit die nach Frankfurt zurückgekehrt sind, gewissermaßen verselbstständigt, weil in Kalifornien verblieben, hat dann tatsächlich sich der Arbeit unterzogen, den Sowjetmarxismus als solchen aufzuarbeiten und sich von ihm kritisch abzugrenzen. Das hat die übrige Frankfurter Schule eher schweigend aufgenommen. Es gibt, und sich in Sachen Marxismus in den 50er Jahren ausgesprochen zurückgehalten, es gibt in Westdeutschland dann zeitweise nur noch als marxistische oder marxologische, wie dann polemisch gesagt wird, Literatur, das, was um Iring Fetscher aus Frankfurt herum und die evangelischen Akademien an Marxismusstudien doch noch stattfindet. Und ansonsten ist sozusagen Karl Marx aus der Philosophie im Westen verschwunden. Gewissermaßen nur noch am protestantischen Rand kommt er überhaupt noch vor. Und vor dem Hintergrund ist dann nochmal interessant, da werde ich dann aber wahrscheinlich erst nächstes Mal drauf kommen, nochmal sich vorzunehmen, dass es nochmal zu einer Humanismuskontroverse sozusagen im internationalen Marxismus kommt. Figuren wie Adam Schaff, polnischer Philosoph, Erich Fromm, auch einer der in den USA gebliebenen Randangehörigen der Frankfurter Schule, werden da zu zentralen Autoren. Das, denke ich, werden wir dann genauer diskutieren müssen, wenn es um die Schlussphase dieser Kalten Kriegszeit geht. Ich habe jetzt einfach mal eine Person rausgegriffen, Alfred Kurella, der 75 gestorben ist, schon der erst 1954 auf Initiative von Ulbricht gegen den Widerstand des Kultusministers Becher in die DDR kommt und zum zentralen Stichwortgeber des, wenn ich das so sagen darf, bitteren Bitterfelder Weges geworden ist, also des Versuchs sozusagen aus purer Parteilichkeit eine reine Arbeiterkultur zu schaffen. Ich habe hier ein Zitat von der Evelyn Lacina gefunden, das, glaube ich, ganz gut charakterisiert, was er gemacht hat. Bis zu seiner Begegnung mit Lenin war Kahrs Lebenslauf typisch für jeden Teil der deutschen Jugend, der aus der humanistisch gebildeten Welt des Bürgertums über Jugendbewegung und Pazifismus zum Sozialismus kam. Kurella legte die bürgerlich jugendbewegte Vergangenheit nie ganz ab und noch seine späten Essays sind stark von ihr geprägt. In der russischen Revolution, In der russischen Revolution sah er seine Vorstellung einer neuen Gesellschaft verwirklicht und die Jahre als Bildungsfunktionär des internationalen Kommunismus, vor allem der Internationale und in der Jugendinternationale führend tätig, führten zur theoretischen Herausbildung des sozialistischen Humanismus, den er als Kulturpolitik der DDR forderte, und die Konkretisierung war dann der Bitterfelder Weg. Das muss man sich dann auch in dieser Zuspitzung reinziehen. Zweite Figur, Georg Klaus. 74 gestorben, relativ jung. Von 1954 an, sagt Wikipedia, war er mit einer zweisemestrigen philosophischen Vorlesung zur Logik beschäftigt und hat eben das Problem, dass da gibt es seit der Anfang der DDR eine lange Logikdebatte, wie sich denn überhaupt dialektische Logik, moderne formale Logik zueinander verhalten. Und der Georg Klaus hat sich sehr mutig und konsequent dazu verhalten, dass er sagt, wir müssen uns auf den Boden der modernen mathematischen Logik seit Hilbert stellen und können nicht so tun, als ob sozusagen seit Frege und Hilbert Russell und so weiter nichts Ernsthaftes, als ob damit nichts Ernsthaftes auf dem Felde der Logik passiert sei. Das hat dann dazu geführt, so würde ich das, hier ist das so ein bisschen durch die Blume gesagt, Bela Fogarasi ist so einer der Vertreter der traditionellen Vorstellung von Dialektik und die formale Logik, das ist bloßer Formalismus, das ist gewissermaßen selbst schon ideologisch. Das hat denn dazu geführt, dass 1959 schon Georg Klaus sozusagen von seinem Lehrstuhl für Philosophie an die Akademie der Wissenschaften der DDR versetzt wurde, wo er die Arbeitsstelle Philosophiehistorische Texte leitete. Immerhin kriegt er dann die Chance, eine Kybernetik-Kommission der Akademie zu leiten und wird dann eingebunden in die Mitherausgabe des Philosophischen Wörterbuchs. Das ist ein Bestseller, auch im Westen seit den 70er Jahren Taschenbuchausgaben verbreitet, zusammen mit Manfred Buhr, der noch kommt, und Initiator und Mitherausgeber des Wörterbuchs der Kybernetik mit seinem Schüler Heinz Liebscher. Hier wird eins erkennbar, was durchaus für die Debatte in der DDR relativ prägend ist, die Modernisierungsproblematik. Und in dem Titel der Kybernetik wird damals, das ist ja inzwischen relativ erstorben, wir haben jetzt inzwischen Computer, aber von Kybernetik wird kaum noch geredet, wird damals der Versuch gemacht, so etwas wie eine formale Steuerungs- und Analysewissenschaft zu etablieren, die es möglich macht, alle gesellschaftlichen Probleme als Systemprobleme rational darzustellen und zu lösen. Sozusagen unter dem Motto Computemus rechnen wir mal nach, wir bauen ein Modell und dann geben wir das Problem in das Modell und das Problem wird sich als rational lösbar erweisen. Das ist so die Grundidee der Kybernetik. Und diese Grundidee war natürlich der Sache nach mit dem Problem, das die DDR hatte, nämlich Volkswirtschaft und insbesondere nachholende Entwicklung zu planen, prima vereinbar. Sodass ein wirkliches Sich-Einlassen auf die modernen Computer Sciences unter dem Titel Kybernetik für die DDR eine zentrale Fragestellung war. Sie haben es aber nicht hingekriegt. Und das liegt eben auch daran, dass sie gleichzeitig die ideologischen Vorgaben des dialektischen Materialismus wahren wollten. Und Georg Claus ist eben auch ausgebremst worden. Er durfte gewissermaßen auf seinem technischen Gebiet machen, aber in der Frage der philosophischen Begründung und Horizonte wurde er darauf reduziert, zuzuarbeiten. Das Wörterbuch, das da produziert worden ist, ist auch wirklich interessant, weil da ganz viele Sachen aus der modernen Logik tatsächlich aufgenommen sind. Aber in allen, da kommen wir noch dazu, in allen zentralen, ideologisch, politisch, philosophisch zentralen Stücken hat sich der gute Manfred Buhr durchgesetzt. Zu dem kommen wir jetzt. Auch hier wieder Wikipedia. Buhr gehörte tatsächlich zu den Leuten, die in der DDR, und das gilt noch über die Geschichte der DDR hinaus, den Marxismus-Leninismus als Orthodoxie betrieben hat und den Leuten, die davon abweichen wollten, das Leben schwer gemacht hat, wie hier das sozusagen nett ausgesprochen ist, zum Beispiel die Hoffnungsphilosophie von Ernst Bloch, obwohl er dessen Assistent gewesen war, hat Buhr mit sicherem orthodoxen Blick als revisionistisch und zu bekämpfen erkannt. Und das ist ihm auch gelungen. Konsequenterweise war er auch beim Ministerium für Staatssicherheit als IM tätig und wurde dann 1971 Vorsitzender, das muss man sich reinziehen, des Wissenschaftlichen Rates für Grundfragen des ideologischen Kampfes zwischen Sozialismus und Imperialismus. Also hier wird die Parteilichkeit institutionalisiert und Manfred Buhr ist der Chef und hat eben auch Ruhm, da kommen wir auch noch zu, mit gemaßregelt und verhindert, dass in der DDR eine Abteilung für Soziologie aufgebaut wurde, weil natürlich Soziologie und Philosophie mit diesem Art von totalisierenden Anspruch kann es nicht gehen. Es kann nicht eine systematische Gesellschaftstheorie als Abteilung des historischen Materialismus geben. Da ist ja sogar was dran. Denn die Soziologie als eine omnihistorische Theorie von Gesellschaftlichkeit ist nun auch wirklich eine problematische Angelegenheit. Aber Manfred Buhr war eben der Mensch, der das in der DDR institutionell verkörpert hat, diese neue Orthodoxie. Und der war dann auch derjenige, der in der Abfassung des Wörterbuchs für die zentralen Positionen zuständig war. 1968 hat er zusammen mit Gerd Ehrlitz, einem durchaus auch wichtigen Philosophiehistoriker, ein Buch geschrieben, wo er die klassische deutsche Philosophie als theoretische Quelle des Marxismus-Leninismus in Anspruch nimmt, unter dem Titel Der Anspruch der Vernunft, und wo sozusagen die grundlegende Denkfigur dieser Lehre, finde ich, klar ausgesprochen ist. Also da wird halt relativ differenziert eingegangen und dann wird es zusammengefasst. Und alle diese Lehren, Forderungen und Ansprüche der klassischen bürgerlichen Philosophie gehen auseinander hervor. Also es gibt einen umfassenden sozusagen Selbstgenerierungszusammenhang zwischen allen Themen und allen Thesen der modernen bürgerlichen, der klassischen bürgerlichen Philosophie. Man kann natürlich sofort sehen, dass der Ausdruck klassisch hier gewissermaßen als Garant dieses Zusammenhangs eingeführt wird. Was in diesen Zusammenhang nicht hineingehört, bei welchem Autor auch immer, ist eben einfach nicht klassisch. Und werden von ihr bis zu jenem Punkt vorangetrieben, das ist jetzt der entscheidende Punkt, von denen aus die Entwicklung der Gesellschaft insgesamt als gesetzmäßiger Prozess erscheint und gleichzeitig die Schranken der bürgerlichen Gesellschaft markiert werden können. Hier geht Buhr gewissermaßen das Existenzproblem der Nach-Oktober-Revolutionsgesellschaften an. Sie müssen und wollen ja beweisen, dass sie die Gesellschaften der neuen Epoche sind und dass die bürgerlichen Gesellschaften damit Gesellschaften der alten Epoche sind. Und das heißt, sie brauchen einen allgemeinen Beweis für die Notwendigkeit des Übergangs von den modernen bürgerlichen Gesellschaften zu ihrer Art von sozialistischen Gesellschaften. Und verzweifelt, wie sie sind, wollen sie den dadurch fabrizieren, dass sie sagen, wenn man die klassische bürgerliche Philosophie richtig liest und alles zusammenrechnet, dann kommt das Resultat heraus, dass die neue Gesellschaft kommen muss. Und das scheint mir natürlich ein klassischer Fall einer ideologischen Konstruktion zu sein. Das Problem ist natürlich ein reales, aber das Problem ist ein wirklich klassisches Geschichtsphilosophisches. Man braucht nicht nur die historische Tatsache, dass es die Oktoberrevolution gegeben hat und dass man sozusagen aus ihr lernen, sie weiterentwickeln oder auch sie korrigieren muss, sondern das muss auch noch geschichtsphilosophisch als notwendig erwiesen werden. Und das, sagen wir mal, Kluge an dieser Geschichtsphilosophie, das muss man eher lassen, ist, dass sie nicht einfach so sich was zusammenreimt, sondern sagt, wir machen das durch umfängliche Rezeption der klassischen bürgerlichen Tradition. Das hat aber, wenn man sich das sozusagen mit anderen entsprechenden Theorien vergleicht, sofort den Effekt, dass zum Beispiel die sozialrevolutionären Bewegungen, zum Beispiel die spontanen Rebellionen der Arbeiterklasse, zum Beispiel die ökonomischen Krisen in dieser Genese dann plötzlich keine Rolle mehr spielen. Aber genau das ist, glaube ich, auch der Kern der Sache. Es wird hier eine Rechtfertigung, eine Begründung für die Notwendigkeit des Übergangs gesucht, der die staatliche Ordnung in keinem Punkt gefährdet. Es wird also sozusagen der Gedanke gesucht, wie man revolutionären Übergang haben kann, ohne dass irgendwann die staatliche Ordnung in Frage gestellt wird. Und ich glaube, das ist das, worum es Ihnen auch letztlich geht. Ich habe jetzt Ihnen ein paar Leseproben aus dem philosophischen Wörterbuch mitgebracht und bitte das nicht unter dem Gesichtspunkt zu sehen, dass ich die lächerlich machen will. Ich möchte nur versuchen herauszufinden, was sind eigentlich die Thesen, die diese Art, und das ist, sagen wir, die entwickelte marxistisch-leninistische Philosophie, durchaus auch gestützt auf sowjetische Quellen. Also insofern sind wir hier dicht bei dem Punkt, wo das dann doch relativ einheitlich ist. Also unter dem Titel Philosophie, ziemlich am Ende, Manfred Buhr und Matthäus Klein als Autoren, wird festgehalten, die marxistisch-leninistische Philosophie ist dergestalt, das Erbe aller progressiven Philosophie der Vergangenheit bewahrend, vor allem Philosophie der revolutionären Umgestaltung der Welt im Sinne der Arbeiterklasse und des Sozialismus. Sie ist theoretisches, ideologisches, weltanschauliches, also die Hervorhebungen, die Fettdrucke sind von mir, und methodologisches Instrument der Arbeiterklasse. Das heißt, es wird hier jetzt eine Geschichtsphilosophie gestrickt, die also die Arbeiterklasse zum historischen Subjekt unterstellt. Kann man sich bei Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein bedienen, aber auch in Stalins historischen Materialismus. Und die zur revolutionären Umgestaltung der Welt ein Instrumentarium benutzt, das interessanterweise theoretisch ist. Also hier wird nicht explizit nicht unterschieden zwischen wissenschaftlich und philosophisch, dann ideologisch, na gut, kann man sagen, da geht es irgendwie um Politik, dann aber weltanschaulich, also das bedarf natürlich näherer Untersuchung, was eigentlich die Differenz von Ideologie und Weltanschauung ist. Ich vermute mal Ideologie, da geht es dann letztlich um Politik, Weltanschauung geht es letztlich um Kultur, das ist aber eine, sagen wir mal, lektüregestützte Vermutung, das müssen wir mal systematischer untersuchen, und methodologisches Instrument, das heißt ein Instrument, mit dem man dann Wissenschaft sozusagen methodisch konstruieren und betreiben kann. Das heißt, die ersten drei Elemente sind, ja, man könnte fast sagen, theoretisch, ideologisch, weltanschaulich. Theoretisch, da haben wir die Philosophie, ideologisch, da haben wir die Politik, weltanschaulich haben wir die Kultur und dann gibt es auch die Wissenschaft. Also da ist, finde ich, gravierend was in die Schieflage geraten. Die Wissenschaft kommt hier gewissermaßen nur noch als Letztes. Und das hat dann sicherlich, der Stanovismus ist verabschiedet, aber der Gedanke, dass Wissenschaft sich nicht einfach der Parteilichkeit unterwerfen lässt, der ist offenbar sozusagen in die methodologische, in der methodologischen Vermittlung verloren gegangen. Dann, interessant, werden wir informiert, dass das zentrale Anliegen des Sozialismus, des Sozialismus, also von sozialistischem Übergang keine Rede, also Walter Ulbricht hat ja auch die These formuliert, vom Sozialismus als eigenständiger Gesellschaftsformation, was innerhalb des marxistisch-leninistischen Kontinents eine ziemlich zugespitzte These gewesen ist. Da geht es um die Entwicklung des sozialistischen Menschen. Das heißt, hier wird der Marxismus anthropologisch zugespitzt, was erstmal ganz bemerkenswert ist, angesichts der Äußerung von Marx über das Verhältnis von Singular und Plural im Fall von Mensch. Marx äußert sich also, nur Ideologen reden von Menschen im Singular. In Wirklichkeit, wenn wir sozusagen Wissenschaftler uns damit befassen, haben wir immer mit den Menschen im Plural zu tun. Das ist hier völlig vergessen. Und der sozialistischen Gemeinschaft. Bei Marx ist gelegentlich vom Gemeinwesen die Rede, aber von Gemeinschaft glaube ich nirgends, müsste ich aber natürlich noch mal prüfen. Und das Thema der Gemeinschaft hat der von mir durchaus sehr geschätzte Ferdinand Tönnies in Kiel in den 1890er Jahren aufgebracht. Und also mit Anthropologie plus Gemeinschaftskunde, so hieß das ja, entsprechende Fach dann auch an den westdeutschen Schulen, da ist man erstmal jedenfalls verblüfft, dass das sozusagen das zentrale Anliegen des Marxismus-Leninismus sein soll. Und dann wird noch gesagt, von hier aus gesehen ist der Mensch, und dann wird es ganz mystisch, in seinen Beziehungen zur Gesellschaft und zur Natur, aber auch als Individuum, vornehmlicher Gegenstand der marxistisch-leninistischen Philosophie. Also, dass die marxistisch-leninistische Philosophie eben irgendwie Zentralanthropologie ist, das ist doch eine ziemlich überraschende Auskunft, die man hier erfährt. Zu Marxismus-Leninismus erfahren wir dann Matthäus Klein, der damit Manfred Buhr schon den Philosophieartikel mitverfasst hat und einen Wernfried Maltusch, dass es sich um das einheitliche, in sich geschlossene System der wissenschaftlichen Theorien von Marx, Engels und Lenin handelt, um die wissenschaftliche Theorie der Arbeiterklasse, des Sozialismus und des Kommunismus. Also, das muss man ja wohl so lesen. Also erstens, Theorie heißt jetzt nur noch wissenschaftliche Theorie. Also was im Philosophieartikel irgendwie anders aussah, ist hier jetzt kein Thema mehr. Und Gegenstände sind dann offenbar die Arbeiterklasse, der Sozialismus und der Kommunismus. Der Leninismus, das ist jetzt das Stalin-Zitat, ist der Marxismus unserer Epoche. Die Weiterentwicklung der Lehren von Marx und Engels unter den neuen historischen Bedingungen durch Lenin, seine Schüler und Anhänger, also Stalin, durch die marxistisch-leninistischen Parteien, vor allem durch die Kommunistische Partei der Sowjetunion, die mit ihrem Parteiprogramm, das auf den 22. Parteitag angenommen wurde, das Kommunistische Manifest des 20. Jahrhunderts schuf. Das Parteiprogramm der Kommunistischen Partei der Sowjetunion vom 22. Parteitag in Erinnerung? Also selbst mir nicht, obwohl ich mich ja nun mit solchen Dingen beschäftigt habe. Und dass hier im Wörterbuch, also sozusagen in einer herausgehobenen Publikation, an dieser Stelle, wo es darum geht, Marxismus-Leninismus zu definieren, und das ist hier zum Schluss, dieses obskure Parteiprogramm aus der Zeit des Niedergangs der KPdSU, das muss man ja deutlich sagen, das kann man ja auch im Rückblick von Gorbatschow und der weiteren Entwicklung sagen, zum kommunistischen Manifest des 20. Jahrhunderts hochstilisiert wird, lässt die ganze Misere erkennen, die hinter diesen Formulierungen steht. Zu Humanismus gibt es dann auch wieder was ganz Merkwürdiges. Also die Bourgeoisie, die brauchte das humanistische Erbe für ihren Eintritt in die Geschichte. Die brauchte sozusagen historische Gedanken, auf die sie sich berufen konnte. Die Arbeiterklasse braucht das nicht, denn die Arbeiterklasse beherrscht und gestaltet die mit der Oktoberrevolution angebrochene sozialistische und kommunistische Menschheitsepoche, wird das immerhin als Zusammenhang dargestellt, nicht in der Einbildung und durch die Einbildung, sondern wirklich. Gut, also weil sie das nicht in der Einbildung und nicht durch die Einbildung, sondern wirklich macht, soll man daraus schließen, braucht sie sich dabei nichts zu denken? Also man muss sich das mal klar machen, dass hier jetzt gesagt wird, weil sie es wirklich machen, brauchen sie keine Gedanken, um das zu artikulieren. Die Bourgeoisie brauchte da Gedanken, nämlich die überkommenen Gedankenformen, die sich dann angeeignet und weiterentwickelt hat, braucht die Arbeiterklasse alles nicht. Denn, und jetzt wird es dann auch richtig toll, sie vollzieht dies als ein selbstbewusster Schöpfer. Also das Selbstbewusstsein des Proletariats, was wir bei Lukas ja schon als eine Art von höchster Instanz kennengelernt haben, wird hier gleich auch noch zum Schöpfer. Es ist, glaube ich, keine disziplinlose Polemik, wenn ich hier an den Gedanken, an die Definition Gottes durch Spinoza erinnere, als Autor sui, als Urheber seiner selbst. Sie bedarf deshalb keiner traditionsgeladenen Legitimität. Also die Sprache ist übrigens auch sehr, auffällig. Also es trieft nur so von falschem Pathos und auch leicht falsch angewendeten Wörtern. Als ob jemand, der das humanistische Gymnasium erfolgreich absolviert hat, dann sozusagen versucht, seine Kenntnisse und seine Fähigkeiten irgendwie in den Dienst von etwas anderem zu stellen, und dann wird es öfter schräg. Sie bedarf deshalb keiner traditionsgeladenen Legitimität, sondern leitet ihre Legitimität aus dem Geschichtsprozess selbst. Und jetzt wird es ganz toll, aus der Herrschaft über diesen her. Legitimität heißt ja legitime Herrschaft. Und hier ist also jetzt eine legitime Herrschaft, die sich daraus herleitet, dass sie Herrschaft ist. Und man kann natürlich jetzt die Frage stellen, von was ist das hier ein Symptom? Und ich habe es schon angedeutet, es ist das Symptom einer philosophisch-ideologischen Misere, die bis zum Äußersten gesteigert ist und in Manfred Buhr jemanden gefunden hat, der das immer in einigermaßen gefällige, wenn auch nicht, kitsch- und pathosfreie Formeln zu gießen versteht. Demgegenüber Ernst Bloch, der wie gesagt mehrere Jahre in den 50er Jahren in der DDR gearbeitet hat, auch ganz bewusst in die DDR gegangen ist, während die Frankfurter Schule nach Frankfurt in die Bundesrepublik geht, in die Adenauer Republik, der hält fest, die Praxisbegriffe Bismarcks sind also völlig verschieden von dessen Theorie-Praxiskonzeption, von der Lehre der Einheit zwischen Theorie und Praxis. Wobei man hier allerdings sagen muss, Blochs Versuch, die Einheit von Theorie und Praxis ins Zentrum zu stellen, unterscheidet sich, wie sich dann eben auch herausgestellt hat, grundlegend von der Theorie der Einheit von Theorie und Praxis, wie sie im theoretischen Stalinismus gegolten hat. Nämlich da war es eben so, dass die Partei und der Generalsekretär immer Recht hatte und die Einheit von Theorie und Praxis darin bestand, dass sich die Theorie diesen Vorgaben unterwarf. Und demgegenüber versucht Ernst Bloch, und ich meine, das war ihm natürlich bekannt, die dialektisch, und er dachte, das muss man, glaube ich, hier dazu sagen, dieses gewissermaßen von innen umbauen zu können, indem er auch an der Einheit von Theorie und Praxis ansetzt, aber diese Einheit in ihrer Differenziertheit und in ihrer möglichen kritischen Dynamik zu bestimmen, versuchte, die dialektisch-historische Tendenzwissenschaft Marxismus, Bloch beschränkt sich auf den Marxismus und spricht nicht von Marxismus-Leninismus, ist der die vermittelte Zukunftswissenschaft der Wirklichkeit. Was heißt hier vermittelt? Meines Erachtens heißt das vermittelt durch Forschung und durch Praxis. Also dadurch, dass ich selber schon Bestandteil der historischen Praxis bin und diese forschend, würde ich sagen, rekonstruiere, kann ich mich darauf beziehen, was möglich ist. Blochs zentraler Gedanke ist ja der Gedanke der realen Möglichkeit. Die Zukunftswissenschaft der Wirklichkeit plus der objektiv realen Möglichkeit in ihr. Blochs Gedanke ist ja, dass in der Wirklichkeit selber die Möglichkeiten als reale objektiv angelegt sind. All das zum Zweck der Handlung. Also diese Untersuchung ist eben nicht bloß zum Zweck des Herausfindens der Wahrheit, sondern tatsächlich, wie jeder praktische Syllogismus, auch in der traditionellen Philosophie, zum Zweck der Handlung. Im praktischen Syllogismus ist eben der letzte Schritt nicht irgendeine Einsicht, sondern eine Handlung. Bloch weiter. Derartige Praxis kann sich nicht darauf beschränken, das Verhältnis des Menschen zum Menschen in einer klassenlosen Gesellschaft von Entfremdung zu befreien. Das ist so die Aufnahme von Motiven des jungen Marx, die Bloch betreibt. Sie geht weiter verändernd in das Verhältnis des Menschen zur Natur hinein, sodass der Mensch in der Natur nicht mehr so stehen braucht wie ein Feindesland mit dem technischen Unfall als ständige Drohung, wie er noch im abstrakten Ausbeutungsverhältnis zu den Naturkräften der Krise zu entsprechen vermag, die aus dem Ausbeutungsverhältnis der Menschen folgt. Also Bloch versucht, die marxische Kritik an Herrschaft und Ausbeutung als Kernbestand des Kapitalverhältnisses noch weiter zu verfolgen auf das Verhältnis von Mensch und Natur. Und dritter Zitat, Brocken: Nur dieses ist Praxis nach Maßgabe des jeweils Möglichen im Feld des insgesamten Möglichkeitsseins der unabgeschlossenen Geschichte und der Welt. Das heißt, wir haben in jeder historischen Situation ein Horizont von unabgeschlossenen Möglichkeiten und eben kein geschlossenes System und auch keine geschlossene Wirklichkeit. Nur solche Praxis kann die im Geschichtsprozess anhängige Sache, anhängig in einem Verfahren, die Naturalisierung des Menschen, die Humanisierung der Natur aus der realen Möglichkeit zur Wirklichkeit überführen. Das ist der zentrale Gedanke, an dem Bloch arbeitet. Und wodurch es ihm möglich wird, Philosophie und Wissenschaft, man kann hier sagen, eng zu führen. Und man kann auch erkennen, inwiefern Bloch eine Zeit lang offensichtlich die Illusion gehabt hat, im Rahmen des offiziellen Marxismus seine Philosophie entfalten und gewissermaßen subversiv wirken zu lassen. Reflektierend auf sich selber denke ich, echter Konzentration ist nur ein Kerngedanke fähig, der dadurch einer ist, dass aus ihm eine Weite wächst und Weltbegriff. Und das ist dieser Gedanke des realen Möglichen. Wonach er kein Rattennetz mit Scheinproblemen bildet, sondern eine Baumschule voll echter und weit wachsender Lösungsversuche. Wirkliches Vermögen zur Kleinheit ist identisch mit jener geistigen Intensität, die konzentrierbar ist, weil sie expandierbar ist, weil sie in der Enge so geladen, so trächtig ist. Das ist, glaube ich, Blochs Grundgedanke, aber gleichzeitig zeigt es auch seine Illusion auf. Nämlich, dass er glaubte, weil er in der Lage war, seinen Gedanken der realen Möglichkeit und des Handelns als Überführen realer Möglichkeit in Wirklichkeit so konzentriert und überall zur Geltung zu bringen, dieses auch innerhalb des Marxismus-Leninismus mit Erfolg betreiben konnte. Blochs eigene Position war, und das ist, glaube ich, ganz charakteristisch für viele seiner Generation, zu glauben, dass historisch, und man kann sagen, das ist selber noch ein Effekt des Kalten Krieges, sich ein Entweder-Oder präsentiert. Nicht ein Entweder-Oder, wie Kierkegaard das theologisch gefasst hat, entweder Ja zu Gott oder Nein zu Gott, sondern Ja zum einen System und damit Nein zum anderen und Nein zum anderen System und damit Ja zum einen. Ja? Ja, der Gedanke ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass erst dadurch, dass es gelingt, sich auf Kleines zu konzentrieren und an ihm anzusetzen, möglich wird, tatsächlich wirkliche Weite und wirkliche Weltheitlichkeit zu erreichen. Also nicht, indem man von vornherein in Distanz geht und sich sozusagen von außen aus der Distanz verhält, sondern hier, das habe ich ja auch schon bei Merleau-Ponty, seine Kritik des Standpunktes Sirius, das ist, glaube ich, hier vergleichbar. Man muss sich hinein, nicht nur begeben, das ist man ja schon, sondern auch hinein begreifen, dass man eben hier an einem ganz bestimmten Punkt steht und hier dieses als nächstes machen kann und von hier aus dann erst wirkliche Weite und wirkliche Welthaftigkeit aufgebaut werden kann und nicht, indem man sozusagen sich auf das Gesamte von vornherein bezieht. Also ich würde hier in dem Zusammenhang auch durchaus Adorno zitieren, das Ganze ist das Falsche. Und dieser Unterschied, den er macht, Rattennetz von Scheinproblemen und Baumschule voll Lösungsversuchen, soll dann eben die Differenz zwischen einer wirklichen Konzentration auf etwas wirklich Wichtiges, was einen wirklichen Ausgangspunkt bietet und die dann in der Tat zu kritisierende Kleinheit, dass man sagt, ich mache hier nur was ganz Kleines, daraus folgt auch gar nichts, da kann man nur an ein Rattennetz von Scheinproblemen dran anschließen. Ich wollte nur sagen, also die Alternative vieler seiner Generation war eben, entweder man ist für das eine oder man ist für das andere. Und das stellt er sich dar in der Alternative Nihilismus oder Metaphysik der Hoffnung. Und er hat eben, bis er dann überwechseln musste, die Hoffnung auf den Osten gesetzt. Und im Westen den Nihilismus verortet. Mit dem Überwechseln hat sich an dieser Alternative nichts geändert, aber sie ist dann nicht mehr im System des Kalten Krieges und der Systemkonkurrenz zu verorten und wird damit, während sie vorher tatsächlich noch eine politische Alternative gewesen war, zu einer bloß philosophischen Alternative und damit verliert in der Tat dann auch Ernst Blochs Denken ein Stück weit an Brisanz. Zurückgeworfen, Formulierung aus den 60er Jahren, auf sich als Subjekt. Ich bin, wir sind, das ist genug. Nun haben wir zu Beginn. In unsere Hände ist das Leben gegeben. Für sich selber ist es längst schon leer geworden. Es taumelt sinnlos hin und her, aber wir stehen fest und so wollen wir ihm seine Faust und seine Ziele werden. Dieses ist der, damit kann man auch gut anschließen an das, was wir letztes Mal zu den deutschen Absurden, aber auch an dem, was wir zu Sartre diskutiert haben. Der Gedanke ist schon, dass die Grundoperation daran liegt, sich vom Nihilismus wegzuwenden und tatsächlich eine Zukunft gemeinsam, das Wir ist hier die zentrale Kategorie, aufzubauen, auf die gehofft werden kann. In der Tübinger Einleitung zur Philosophie hat er das dann nochmal auf die knappe Formel gebracht. Ich bin, damit den Ausgangspunkt der neuzeitlichen Philosophie zitierend, aber ich habe mich nicht. Ich bin zwar, aber ich habe mich nicht in der Hand, ich besitze mich nicht, ich bin nicht Eigentümer meiner selbst. Darum werden wir erst, weil ich mich nicht als Gegenstand habe, muss man hier vielleicht interpolieren, werden wir erst. Und dieses Wir werden, in dem wir uns dann vielleicht eines Tages haben können, ohne dass wir Privateigentümer unserer selbst werden müssen, das ist dann der große Gegenstand der Bloch'schen Philosophie der Hoffnung. Weiterhin habe ich Ihnen Leo Kofler angeschleppt, der schon 1950 ein kurzes Intermezzo in Halle, ich glaube von 48 bis 50 war er dort, beendet. Ich habe erstmal ein paar Zitate zusammengesammelt. Die finden Sie auch. Ich glaube, das ist der von Horst Müller betriebene Blog Praxisphilosophie, wo Sie die finden. In seinem noch in den frühen 40er Jahren, also etwa parallel zur Dialektik der Aufklärung verfassten Band über die Wissenschaft von der Gesellschaft, versucht er, eine an Marx orientierte Neubegründung der wissenschaftlichen Befassung mit Gesellschaftlichkeit, was deswegen auch schon interessant ist, weil das durchaus parallel zu sehen ist mit der ganzen Wendung von Autoren wie Horkheimer und Adorno, Lucian Goldmann und anderen zur Soziologie, die damals in marxistischen Kreisen unabhängig vom Stalinismus sich gehalten haben, vollzieht. Und zweitens natürlich die darin liegende implizite Kontrastierung zum historischen Materialismus. Das ist nicht Wissenschaft von der Geschichte, sondern Wissenschaft von der Gesellschaft, was er begründen will. Allein dadurch tritt er schon in einen gewissen Kontrast. Gesellschaftlichkeit wird immer und jeder Hinsicht als auf dem Boden des Bewusstseins sich vollziehend erkannt und nirgends wird im Rahmen des rein menschlichen überschritten. Also Gesellschaften sind immer bewusste Verhältnisse zwischen Menschen. Die Gesellschaft muss demnach auch als bewusstseinsbegabte geistige Einheit oder was das Gleiche bedeutet, als Praxis gefasst werden. Ja, Gesellschaft ist keine sozusagen objektive Gegebenheit, unabhängig von dem Bewusstsein der in ihr Agierenden, sondern sie ist ein Prozess, der immer auch ein Prozess des Handelns ihrer Teile. Denn der Gesamtprozess der Praxis geht ebenso durch das Bewusstsein hindurch, wie dieses Bewusstsein selbst nur das Bewusstsein praktischer Beziehungen eingehender Menschen sein kann. Gesellschaft ist nur als Praxiszusammenhang und Praxiszusammenhang ist nur zwischen bewusst handelnden Menschen begreifbar. Und von hier aus wird dann auch nochmal deutlich, inwiefern er seine Distanz zum historischen Materialismus nimmt, der zentrale Begriff des historischen Materialismus, der ist der der konkreten Totalität einer gegebenen Gesellschaft. Dieser muss aber zuerst selbst genau analysiert werden, bevor er zur methodischen Grundlage in der sozialwissenschaftlichen Forschung gemacht werden kann. Das heißt, man braucht einen Begriff davon, was gesellschaftliche Verhältnisse sind, wie Subjekte in gesellschaftlichen Verhältnissen stehen und was Praxis unter diesen Voraussetzungen bedeutet. Seine zentrale These, die erkenntnistheoretische Bemühung um die Klärung des Wesens des Gesellschaftlichen, ergibt die Grundeinsicht, dass es als menschlich Tätige die Überwindung der Gegensätzlichkeit in der dialektischen Vermittlung von Denken und Sein ist, dass das Wesen des Begreifens der Gesellschaft im richtigen Bewusstsein ausmacht. Im falschen Bewusstsein bleibt dies unerkannt. Das heißt, die philosophische Begründung der Theorie der Gesellschaft stellt hier ganz klar darauf ab, dass Gesellschaft prozessierende menschliche Praxis ist und daher immer auch Vermittlung von Denken und Sein im Handeln als zentralen Inhalt hat. Und von dort aus wird ihn eben auch nochmal betont gegen den Ökonomismus, dass der Marxismus sich keineswegs mit der Lösung des ökonomischen Problems allein befasst, sondern diese Lösung nur als allgemeine, wenn auch unerlässliche Voraussetzung für die Verwirklichung des Menschen betrachtet. Verwirklichung des Menschen heißt Befreiung, Überwindung von Entfremdung und Ähnliches, dass tatsächlich die Menschen in ihrer Praxis Subjekte ihres eigenen Lebens werden können, ohne deswegen autor sui, also Urheber ihrer selbst zu werden. Ich habe jetzt eine Sekundärquelle, Ingo Elbe, hier mitgebracht. Kofler darf in vieler Hinsicht als klassischer Vertreter des sogenannten westlichen Marxismus gelten. Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre formulierte eine offensive Kritik am Stalinismus, aber auch am ethischen Sozialismus der westdeutschen Sozialdemokratie. Und vertritt eine praxisphilosophische Deutung des Marx'schen Werks, in der die Kritik der verselbstständigten Mechanismen kapitalistischer Vergesellschaftung, die Dechiffrierung der zur zweiten Natur erstarrten Strukturen der antagonistischen Gesellschaft als historisch-spezifische Form sozialer Praxis und die Ideologiekritik des verdinglichen Bewusstseins der Künfte an Lukasch an im Mittelpunkt steht. Allerdings bleibt er dabei, wie Elbe, glaube ich, richtig bemerkt, weitgehend auf einer abstrakten methodologischen Ebene. Marxens Ökonomiekritik wird nicht näher untersucht und die Geschichtsmetaphysik des traditionellen Marxismus wird eigentlich unkritisch übernommen. Geschichte als eine Stufenfolge von immer höheren Stufen der Freiheit und Selbstverwirklichung des Menschen als geschichtsphilosophisches Zentraltheorem wird übernommen und auch der Gedanke, dass es so etwas wie eine welthistorische List der Vernunft gibt, die durch alles Zickzack doch immer letztlich zum Heil führt, wird von Kofler nicht kritisiert, was dann in der Tat, wie Ingo Elbe formuliert, die nüchterne marxische Analyse des Kapitalismus zur theoretischen Garantie menschlicher Befreiung umbiegt. Und das in der Tat ist etwas, was man rückblickend als schweren Mangel feststellen muss. In diesem Strauß von Philosophen habe ich Ihnen jetzt noch Peter Ruben angeschleppt, aber ich sehe schon, dass wir jetzt 14 vorhaben und Muss mal gerade schauen, wie viel habe ich denn da? Da habe ich. Nein, das kriege ich noch gerade hin. Der wurde schon während seines Studiums diszipliniert, 1981 dann mit Lehrverbot und eingeschränkten Publikationsmöglichkeiten belegt. Wegen internationalen Protest behielt er dann immerhin seine Stelle bei der Akademie. Nach der Wiedervereinigung wurde er dann nach einem Übergangsprogramm einfach arbeitslos. Inzwischen ist er Rentner. Der hat sich auseinandergesetzt mit der marxischen Kritik der politischen Ökonomie. Das will ich Ihnen doch mal vorstellen. Wobei er sich dagegen wendet, dass der Händler moralisch als Schacherer kritisiert wird, wie das in großen Teilen der Rezeption der marxischen Kritik der politischen Ökonomie der Fall ist. Lässt man Marx' Schachzug, mit dem er das dann doch verteidigt, fallen, so versteht sich, dass der Händler unter bestimmten historischen Umständen gewiss als maskierter Krieger gedacht werden kann, nicht aber denn unter den systematischen Gesichtspunkten der ökonomischen Theorie, die mit der Anerkennung des Austauschs selbstverständlich seine Träger als unverzichtbare Akteure desselben akzeptieren muss. Es kann daher der Händler nur in seiner Genesis als maskierter Krieger vorgestellt werden. Ist der Arm des Gesetzes hinreichend, kann der Versuch des Händlers, zum Krieger zu werden, nur mit seiner gerichtlichen Verurteilung enden. Und dieses Ende bestätigt, dass die kriegerische Maskerade des Händlers, die Marx als sein via persönliches Privateigentum durch Eigennutz begründetes Wesen bestimmt, sozial zum reinen Schein geworden ist. Die moralisierende Kritik des Händlers kann daher nicht sinnvoll Bestandteil einer ernstzunehmenden Kritik der Nationalökonomie sein. Als Beispiel für die Art, wie tatsächlich Ruben marxische Theorie als solche wieder aufarbeitet und mit neuen Positionen belegt. Und an dieser Stelle breche ich dann heute ab. Danke sehr.